In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Ich muss jetzt bleib mal beim Erdbeerenbau. Da sind 60-65% der Produktionskosten Handarbeit.
Genau.
Handarbeit. Mhm. Wir müssen Erdbeer pflanzen, wir müssen Erdbeer pflücken, wir müssen das Unkraut nach wie vor teilweise mit der Hand bekriegen. Also die ganzen auch. Wir haben also einen riesen, der große Kostenfaktor ist für uns natürlich die Handarbeit. Mhm.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Meinen heutigen Gast muss man, ich glaube, kaum jemanden vorstellen. Wenn ich gleich seinen Namen sage, werden alle sofort an Erdbeeren denken. Und natürlich werden wir in den nächsten 45 Minuten auch die Frage beantworten, wie man mit einer kleinen Frucht ein derartig erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann, wie Enno Glanz, jetzt wissen Sie, wer da ist, das getan hat. Vor allem möchte ich aber mit ihm über eine Seite von ihm sprechen, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen. Es soll um Pferde gehen, um professionellen Reitsport und damit auch um ein Gut in Mecklenburg-Vorpommern, das eigentlich das Herz der Familie Glanz war, ist und wahrscheinlich immer bleiben wird. Ich sage herzlich willkommen, Enno Glanz. Schön, dass Sie da sind, dass es heute geklappt hat. Eine große Ehre. Und Sie müssen einmal erklären, weil viele Menschen, die Ihren Namen kennen und die Ihre Erdbeeren kennen, werden immer denken, Moment, der kommt doch aus Schleswig-Holstein, der ist doch in Dellingsdorf groß geworden. Und das stimmt auch wieder nicht. Ne? Wie sind Sie nach Dellingsdorf gekommen? Das war eigentlich mehr, kann man das sagen, das war eigentlich dann so eine Ausweichlösung nach dem Zweiten Weltkrieg für Ihre Familie.
Jawohl, genau so ist es. Also, ich bin noch geboren, also wir stammen aus Mecklenburg. Meine Familie, die Familie Glanz, ist eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg nur in Mecklenburg ansässig geworden. Mhm. gewesen und hat auch hauptsächlich in der Landwirtschaft war sie tätig, auf zahlreichen Begüterungen. Das war natürlich ein Riesenbruch. 1945, wie die Enteignung und Vertreibung gekommen war, was eine Familie auch ganz schwer wegsteckt, muss ich sagen. Ich persönlich war 8 Monate auf der Flucht. Ich bin also noch geboren in Hohenwischendorf.
Sie sind die 7. Generation, richtig, der Familie?
Ja. Genau. Mhm. Wir haben, und mich hat dieser Verlust, muss ich sagen, da ist ja jeder auch verschieden veranlagt, aber eigentlich nie ganz weggesteckt, weil man einfach, ein Landwirt ist ja auch nicht nur mit der Natur verbunden, das ist ja auch seine Produktionsstätte. Mhm. Und wenn das alles weg ist, ist für eine Familie das eine ganz harte Sache. Aber vielleicht ist das so, ich bin eigentlich ein Hamburger Junge. Ja, ist ganz interessant, glaube ich, wie alles vorbei war. Mein Vater war der Älteste, der sollte das Gut Hohenwischendorf übernehmen, war ein hervorragend ausgebildeter Landwirt. Ich habe auch großen Respekt vor meinem Vater. Und der ist dann Verwalter zweier Stadtgüter geworden, und zwar in Kalzö und Farmsen. Also das heutige Umweltzentrum Kalzö, da bin ich aufgewachsen. Ich bin also bis zu meinem 17. Lebensjahr auf Kalzö, habe eine tolle Jugend gehabt, ein wunderschönes kleines Gut war es. Und ja, aber dann wurde im Zuge des Wirtschaftswunders wurde in die ganzen Ländereien für Bauzwecke genutzt. Mhm. Und mein Vater sollte in den Innendienst und das war nicht sein Ding. Und da hat er sich dann 61, wenn ich denn so weit ausholen
natürlich
darf,
unbedingt.
61 sich selbstständig gemacht und dann sind wir nach mehreren vernünftigen Suchen sind wir in Dellingsdorf ansässig geworden.
Und das Interessante ist damals, Erdbeeren, das Anbauen von Erdbeeren, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, das gab es so gar nicht, ne?
Richtig, das ist auch eine interessante Sache. Also den feldmäßigen Anbau der Erdbeeren gab es nicht. Es war eine gärtnerische Kultur. Und der das eigentlich gemacht hat, ist der Professor von Senkbusch. Der hat diese weltberühmte Sengalengana gezüchtet. Das war das Max-Planck-Institut in Ahrensburg. Das ist also von Dellingsdorf 6 Kilometer weg. Und mein Vater war natürlich als kapitalschwacher Landwirt ja, immer auf der Suche nach doch etwas Besonderes zu machen. Und man hat sich kennengelernt und mein Vater, das kann ich sagen, war auch ein Pionier des Erdbeerenbaus. Wir haben also es waren 7 Betriebe, diese Erdbeersorte Sänger Sengana, die 20 Jahre in Europa führend war, als erstes vermehrt haben, insbesondere mit Professor von Senkbusch. Mhm. Und deswegen bin ich mit auch Rot aufgewachsen. Also ich bin mit Erdbeeren eigentlich aufgewachsen.
Das ist erstaunlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man nur mit dieser, mehr oder weniger, sie machen auch ein paar andere Sachen, aber im Mittelpunkt steht die Erdbeere, glaube ich. Anteil des Umsatzes 80%, mehr als 80% bei Ihnen? Erdbeeren, ja, kann man so sagen. Dass man damit so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann, ne?
Ja, gut, es ist ja so, dass das sind auch Dinge, wo man dann überzeugt. Mein Vater hatte einen Gemischtbetrieb, wie wir so schön sagen, mit allen möglichen Kühen, aber seine Hauptkultur bedingt, was ich eben gesagt habe, war schon die Erdbeere, aber nicht so dominant. Und ich habe dann den Betrieb 1970 übernommen und habe dann eigentlich von vornherein diese für mich erkannt, also mich hat die Erdbeere auch fasziniert, weil sie eine Herausforderung im Anbau war, insbesondere damals. Die ganzen Kulturdinge waren nicht so gefestigt wie im Getreidebau. Und ich war der festen Überzeugung, dass das unsere Chance ist, indem man eine Erdbeere erzeugt und auch einen tollen Vertrieb aufbaut und auch direkt vermarktet. Die Idee hatte ich. Und wir sind ganz klein angefangen natürlich mit 1, 2 Ständen oder 5 und dann wurden es 10 und wir sind eigentlich das Leben lang gewachsen.
Wie viele Stände haben Sie heute? Ich habe gerade gestern war ich bei meinem Zahnarzt und ging da aus dem Zahnarzt raus und zack, was steht davor? Eine Glanzbude. Wie viele Buden haben Sie denn jetzt?
Ja, wir haben also hier, wenn wir in Hamburger Umland, haben wir 150.
Okay.
Und von Hohenwiesendorf haben wir auch nochmal 100 in Nordwest-Mecklenburg und bis in Sachsen-Anhalt hinein.
Das muss man wissen. Ne? Man denkt ja immer, die Erdbeeren wachsen alle in Dellingsdorf. Da gibt es auch Erdbeeren, aber das große Anbaugebiet ist eigentlich in Hohenwiesendorf, also in Ihrer alten Heimat.
Ja, ich würde sagen, es ist so, dass wir 65% in Hohenwiesendorf, 35% in Hamburg machen. Das ist auch für Erdbeeren ist Hohenwiesendorf ein ganz toller Standort, weil er direkte Seenähe hat. Also und unser Betrieb liegt wunderschön auch in der Natur. Also meine ganzen Felder haben Zugang zum Meer. Also wenn Sie auf jeden Fall können Sie immer die Ostsee sehen. Also die gehen alle an die Ostsee ran und da ist immer eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also es gibt eigentlich keinen schöneren Standort für Erdbeeren von St. Gonsalves wie Hohenwiesendorf.
Das heißt, haben Sie im Moment Probleme mit dieser Trockenheit? Wir stellen es ja fest, in Hamburg war immer die Stadt, in der es unglaublich viel geregnet hat. Und in der Zwischenzeit sehnt man sich fast mal wieder nach ein bisschen Regen, weil es so trocken ist. Macht Ihnen das auch zu schaffen?
Nein, wir sehen uns auch nach Regen, völlig klar. Weil wenn die Natur regnet, ist es immer, atmet die Pflanze aus. Aber wir haben also sogenannte Tropfbewässerung. In jeder Reihe ist eine Tropfbewässerung. Mhm. Und das ist aber heute auch Standard im Erdbeerenbau, und wenn wir das nicht hätten, hätten wir keine Erdbeeren, dann hätten wir jetzt Trockenbeeren. Also ohne eine Berechnung hätten wir eine Katastrophe.
Aber das hätten Sie früher so nicht gebraucht, ne? Als Sie angefangen haben in den 70er, 80er Jahren?
Die ganze Landwirtschaft hat ja eine Entwicklung. Wir haben zunächst über Kopf Berechnung gemacht, was für die Erdbeeren nicht war. Wir haben immer versucht, Trockenperioden zu überstehen, weil es gibt immer eine Trockenperiode und dann ist die Erdbeere von der Qualität und von der und wird auch sehr schnell die Erträge im Eimer sein. Also man muss vom Wasser muss man geben können, sonst geht das nicht.
Sie haben es gesagt in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, haben Sie gesagt, das größte Problem, unter dem Sie als Unternehmer kämpfen können, das fand ich hochinteressant oder würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen, ist, dass Sie eigentlich so richtig unternehmerisch gar nicht mehr tätig sein können, weil Sie sehr beschränkt sind von Gesetzen, von Bürokratie, von der Politik. Und da haben Sie einen interessanten Satz gesagt und darüber würde ich gerne sprechen. Haben gesagt, es geht irgendwie gar nicht mehr darum, Probleme zu lösen, sachbezogen, sondern Ihr Eindruck ist, es geht immer mehr um parteitaktische und ideologische Fragen im Kontakt mit der Politik.
Ja, das habe ich ganz bewusst geschrieben. Ich bin also mein Leben lang politisch interessiert gewesen, aber habe mich auf meine unternehmerische Tätigkeit konzentriert und habe mich auch eigentlich in den Kommentaren zurückgehalten, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ich bin jetzt so weit, dass das so nicht mehr geht. Mhm. Und weil Sie es jetzt ansprechen, das ist aber, da muss man etwas länger ausholen.
Machen Sie das, wir haben alle Zeit der Welt, genau.
Ich bin, wenn ich das mal sagen darf, ich habe sogar, das hat mir jetzt auch erst klar gesagt, ich habe sogar ein kleines Jubiläum, ich bin jetzt 50 Jahre selbstständig. Ja. Das, ich bin also ein alter Knabe, wie man sehen kann.
Wie alt sind Sie, 81? Habe ich das richtig?
Ich werde dieses Jahr 81.
81, ja. Genau.
Und ich habe mein diese Unternehmer immer für voll und toll gefunden, dass man eine Freiheit hat, dass man auch immer eine Zukunftsperspektive hat. Und gerade in meinem, ich war nie einer, der hoch wachsen wollte. Ich wollte immer ständig wachsen. Und diese Chance hatte ich auch immer. Aber das ist so, wenn, wie gesagt, wenn man so eine lange Tätigkeit hinter sich hat, kann man feststellen, dass also diese bürokratischen Fesseln immer enger wurden, immer mehr einen belasteten. Das ist das eine. Und dass jetzt eine Situation entstanden ist, die ich so noch nicht, wir haben immer mal Probleme gehabt in diesen 50 Jahren, wo man gesagt hat, Mensch, so geht das doch nicht. Aber man hatte immer eine Chance, die man in der eigenen Hand hatte, es zu lösen. Und jetzt muss ich eben zu der Sache kommen. Wie gesagt, ich möchte nochmal den Optimismus sagen, wir haben dieses Jahr, erwarten wir eine gute Ernte. Wir hatten einen Winter, der keine Kahlfröste hatte. Wir sind also gehen voll optimistisch in dieses Ernte 25 und haben jetzt auch wirklich eine ganz tolle Qualität. Und auch unsere Kunden sind alle toll zufrieden. Also im Grunde können wir ja sagen, es ist alles okay.
Ja.
Aber mein Job ist ja auch, in die mittelfristige und langfristige Zukunft zu gucken. Und da sind die Wolken ganz düster. Und im Kern ist das Problem des Mindestlohns. Und ich möchte hier aber ganz klar, dass ich nicht falsch verstanden werde, sagen, ich verstehe diese Diskussion, ob das jetzt dass eine erneute Erhöhung von 14 auf 15, die verstehe ich im Sinne der Verbraucher bei dem hohen Kostendruck, den wir hier uns aufgebaut haben. Aus meiner Sicht, ich sage das jetzt mal so, auch durch politische Fehlleistung, ist einfach, habe ich volles Verständnis für, und da muss auch was passieren. Was in diesen Diskussionen, und das ärgert mich immer, das hat ja immer zwei Seiten, alles.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Und das ist ja das Problem, wie sollen unsere Betriebe, oder jetzt sage ich mal im Namen des Deutschen, kann ich das glaube ich sagen, Obst- und Gemüseanbaus, mit der Sache klarkommen. Dazu muss man Folgendes wissen. Beim Erdbeerenbau, da sind 60-65% der Produktionskosten Handarbeit.
Genau.
Handarbeit. Mhm. Wir müssen Erdbeer pflanzen, wir müssen Erdbeer pflücken, wir müssen das Unkraut nach wie vor teilweise mit der Hand bekriegen. Also die ganzen auch. Wir haben also einen riesen, der große Kostenfaktor ist für uns natürlich die Handarbeit. Deswegen schlägt ja eine so eklatante Erhöhung unheimlich durch. Und jetzt muss man sich mal fragen, von 23 bis heute haben wir eine 23-prozentige Lohnerhöhung dadurch gehabt. Und jetzt, wenn es so käme, dass wir 2026 bei 15 Euro landen sollten, was ja viele Experten jetzt schon bezweifeln, dass das gar nicht, die Begründung da auch sehr schwach zu, dann würden das nochmal 17%.
Also 40% innerhalb von 3 Jahren.
Und das muss
die natürlich so nicht an die Verbraucher weitergeben können.
Das ist ja das nächste Punkt. Und auch nicht wollen.
Ja.
Ne? Und das ist doch, das muss man doch mal klar sagen. Und sagen Sie mir mal, welche Branche würde damit klarkommen? Es würde in keiner Tarifverhandlung, glaube ich, so eine Sprünge von Arbeitgeberseite akzeptiert. Es wäre unverantwortlich.
Und ich frage mich noch was anderes. Also Sie haben es ja gesagt, das ist Handarbeit und das ist ja durchaus auch anstrengende Handarbeit. Und wenn ich dann weiß, okay, ob ich jetzt Erdbeer pflücke, Erdbeer sähe oder irgendwo ein Lager einräume, ich kriege das gleiche Geld. dann fragt man sich natürlich, gehe ich jetzt zum Erdbeerhof Glanz oder gehe ich dann doch vielleicht zu Amazon oder zu Rewe und räume da Regale ein? Also man sucht sich dann ja, was man verstehen kann, die Leute suchen sich im Zweifel dann die Arbeit, die am leichtesten ist und nicht gerade die, die am schwersten ist.
Ich sag mal so, ja, unsere Betriebe oder ich kann ja im Grunde nur mit vermeiden, wir sind ja ein gewachsener Betrieb und wir haben natürlich, also für unsere Erntehelfer, wir haben also 50-60%, die immer zu uns kommen. Okay. Da ist von aus Generation auch mal eine Fluktuation, aber die kommen zu uns gerne, weil also die haben ja eine ganz andere Denke, wie die Politik auch nicht hat. Mhm. Die wollen, ich sag das mal, als wenn wir mal auf Montage gehen.
Ja, okay.
Wenn wir beiden auf Montage gehen würden, dann würden wir doch sagen, wir wollen jetzt arbeiten. Ja. Wir wollen keine Freizeit, ich will jetzt 18 oder 90 Tage arbeiten und Kohle mitnehmen. Ich sag das jetzt mal ein bisschen locker.
Und vielleicht auch für den Rest des Jahres oder für Teile des...
Naja, aber auch, ich habe ein Ziel, ich will mir ein Auto kaufen oder ich will irgendwas machen. Und die haben eine ganz andere Einstellung. Die wollen nur eine kurzfristige Beschäftigung haben. Mhm. Und da wollen sie eben natürlich Geld verdienen. Und da sie bei uns... wissen, wir machen ja auch einen Leistungslohn. Das ist aber von allen gewollt, auch von den Erntehelfern. Das heißt, wir bezahlen nach Leistung. Und deswegen sind die, die fleißig sind, also wir müssen, und das tun wir natürlich auch, den Mindestlohn garantieren. Und jeder, der bei uns arbeitet, um das klar zu sagen, kriegt den Mindestlohn.
Aber wer fleißig ist, das heißt, die Leute verdienen im Zweifel sogar noch mehr pro Stunde.
So ist das. Okay. Das weiß auch. Und auch die ganz Fleißigen und Könner auch 18 und 20 Euro. Mhm. Das ist aber, und deswegen sind wir immer noch ein und bleiben auch nach meiner Meinung, wenn man uns lässt, ein interessanter Partner für die Erntehelfer. Und eins ist doch auch klar, ich habe lange genug, ich habe auch viele Arbeitsminister mitgemacht, was die alles für Ideen hatten. Und dass wir die Deutschen helfen. Sie kriegen, wenn wir in Deutschland weiterhin Obst und Gemüse haben wollen, brauchen wir die ausländischen Erntehelfer.
Haben Sie überhaupt Erntehelfer aus Deutschland?
Nein.
Gar keinen, keinen einzigen.
Nicht einen. Krass. Soll ich Ihnen mal ein Dönsches erzählen?
Ja, bitte.
Der hochverehrte, oh Gott, jetzt muss ich den Namen, der Arbeitsminister, der jetzt auf allen Teil ist, nicht blühender Nachfolger von der
SPD. Oh, na gut, da helfen Sie. Ich denke drüber nach,
ob
ich
weiter. Aber okay. Der hatte, also hat uns gezwungen, hat gesagt, das geht nicht, wir haben so viel Arbeitslose in der damaligen Zeit und wir müssen die Leute auf die Felder bekommen. Und hat er also Gesetze gemacht, so Rede kurzer Sinn, wir wurden gezwungen, Deutsche. Ich sag, gut, machen wir, aber ich möchte, dass das Arbeitsamt daneben sitzt, dass ich nicht gesagt werde, ich rede hier Blödsinn. 400 Einstellungsgespräche habe ich geführt. Davon sind 12.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Es war ja freiwillig gekommen. Nach 3 Tagen waren es noch 3. Und das waren Russlanddeutsche, die gerade gekommen waren. So. Also, ich habe aber auch Verständnis, dass die, aber es ist eine, wenn sie morgens um 4:30 Erdbeeren pflücken, dann sind die Finger kalt. Und wenn ein steht oder körperlich das nicht gewohnt ist, auch ich bin nicht derjenige, der über die herziehen möchte, um das klar zu sagen. Das ist nicht deren Job.
Nur man muss natürlich klar sagen, ohne geht es nicht. Woher kommen die, Ihre Erntehelfer?
Die kommen bei uns eigentlich sehr lange nur aus Polen.
Okay.
Jetzt haben wir ungefähr Hälfte ukrainische und polnische Helfer. Und die kommen natürlich nicht aus Warschau werden sie auch keinen Polen kriegen. Der ist auch nicht körperlich geworden, sondern die kommen natürlich aus den ländlichen Regionen. Und da hat man dann auch jeder Betrieb wahrscheinlich auch einen guten Ruf. Oder also die kommen aus ländlichen Regionen, die von Jugend auf an diese Arbeit auch gewohnt sind.
Das heißt, es sind dann auch Familien. Das heißt, sie erleben da jetzt schon die zweite, vielleicht zweite Generation, vielleicht sogar schon die dritte Generation, die dann mitbringen oder so. Ne?
Genau. Ja, also wir kommen, wir haben da mehrere und wir geben uns auch, und es ist ganz wichtig, die müssen auch wissen, wie wir sie schätzen. Das ist ein ganz wichtiger Mitarbeiter, nicht irgendwie. Wir gehen nach Polen, haben uns Restaurants gemietet und haben Einstellungsgespräche. Die wissen, dass wir sie wertschätzen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig und tun wir aber auch.
Was machen Sie, wenn der Mindestlohn steigt? Ihnen bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, Erdbeeren kosten dann das Pfund. Wo geht es dann hin?
Wo geht es dahin? Das ist eine gute Frage.
Wo sind wir jetzt beim Pfund?
Wir sind jetzt beim Pfund. Eigentlich, wir müssen im Schnitt der Ernte mindestens 5 Euro erzielen.
Okay.
Sonst werden unsere Betriebe keine Chance haben. Und das ist, wenn Sie mich vor 10 Jahren, die Erdbeeren kosten mal 5 Euro, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, das glaube ich alles, aber das nicht.
Okay.
Das Problem finde ich auch, wenn wir aus allen Beteiligten mal die Dinge sehen würden, einmal von den Betrieben, aber auch von dem Verbraucher und auch von den Erntehelfern. Mhm. Aber ich möchte noch mal eins sagen, für die noch mal zurückkommen auf die Situation für unsere Betriebe. Jetzt kommt ja der nächste Hammer. Wir sind auf dem Markt gar nicht mehr konkurrenzfähig. Mhm. Wenn wir haben in der EU, also in dem Mindestlohnbereich, ja Granatendifferenz.
Absolut.
Rumänien 3,99 ja. Mindestlohn. Spanien 6,80 und Polen 7 Euro. Spanien und Polen sind die größten Player auf dem Obstmarkt. Dort ist ein Mindestlohn, der ist die Hälfte wie bei uns. Und nun frage ich mal jemanden, der sich und mir erklären soll, wollen wir in der Konkurrenzsituation, wie sollen wir dagegen anmachen?
Und weil es ist ja nicht im Sinne des Erfinders zu sagen, die Deutschen essen jetzt auch noch Erdbeeren aus Spanien und aus Polen oder wo auch immer herkommt, weil natürlich das Ziel muss ja sein, möglichst wenig Lieferwege zu haben in Sachen Umweltschutz, Klimawandel.
So ist das.
Und möglichst dann natürlich regional sich zu ernähren. Und das funktioniert natürlich nicht. Nochmal der Preis, wo kann das hingehen? Dass man mal als Erdbeerliebhaber eine Vorstellung hat. Weil man steht ja auch da und sagt, man denkt ja danach und sagt, kaufe ich mir das jetzt? Weil Sie haben es ja recht, es ist ja jetzt schon ganz teuer.
So ist es. Das ist ja schon ein Prozess, der länger ist. Aber Sie haben es eben sehr toll gesagt. Und ich glaube, wir wollen ja alle das, was Sie machen, ja nicht. Dass wir die aus Spanien hier, wir produzieren hier in Hamburger Umland. Und all diese Dinge müssen doch berücksichtigt werden. Und dazu kommt, dass die Erdbeere, da kann nur eine super, ich bin also ein Qualitätsfetischist, kann ich mal sagen. Ich bin für Qualität. Und es geht einfach nicht. Der Lebensmittelhandel hat mehrere Stufen. Wenn Sie eine frische Qualität wollen, dann geht es nur von uns direkt Vermarktern. Das ist ein technisches Problem. Es wird nicht, Sie sind alle einen Tag älter. Und noch eins, was die meisten nicht wissen. Die Erdbeere ist ein ganz tolles, der auch viel Gesundheit macht. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen Fragen. Und die, umso älter die Erdbeere wird, werden diese wertvollen Zusatzstoffe weniger. Also wenn Sie eine Erdbeere essen und wollen Ihrer Gesundheit was Gutes tun, nehmen Sie bitte eine tagesfrische und nicht 3 Tage alt. Also wenn wir hier verschwinden, dann ist auch diese ganze Dinge. Und ich möchte mal, ich kann mir die Vision, ich will das auch nicht, wenn jetzt der Direktvermarkter, wir hier im Hamburger Raum, verschwunden ist. Das ist für einen Verbraucher, der bewusst essen will, das ist doch eine Granate.
Ist ja ein Stück Lebensqualität und auch ehrlich gesagt ein Stück Kultur. Jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten über die Erdbeere gesprochen, obwohl ich ja gesagt habe, wir wollten ihre andere Seite zeigen. Aber das war mir wichtig. Das war, glaube ich, das sind wichtige Punkte. Und wir werden wieder so ein bisschen, auch wieder ein bisschen politisch, weil ich habe vorhin gesagt, Dehlingsdorf war sozusagen der Anfang, aber natürlich war immer das Gut ihrer Familie in Mecklenburg-Vorpommern. Das haben sie immer verfolgt mit einem Auge. Dann kam die Wiedervereinigung. Und dann denkt man sich ja so, Moment, die sind damals enteignet worden. Dann ist die Wiedervereinigung und dann gibt es irgendeine Lösung, dass man das Gut, was der Familie ja, glaube ich, über 250, 260 Jahre gehörte, dass sie es dann gleich wiederbekommen. So war, sie haben es wiederbekommen, aber sie mussten es kaufen.
Ja, ja. Darf ich trotzdem, um das nur 2 Minuten noch.
Gerne.
Weil wir ja auch Lösungsansätze haben. Ja. Wir haben jetzt gesagt, wie schlimm das ist und wir haben Lösungsansätze. Mhm. Und die müsste ich doch einmal kurz versuchen.
Bin ich gespannt, ja.
Ja, kurz. Es ist sehr kompliziert. Also wir haben in Deutschland einmal ist der Mindestlohn ja ein Bruttolohn.
Ja.
Wenn einer heute 12,83 bekommt, dann hat er netto je nach Steuerklasse 59, so mal ungefähr. Ne? Wir haben aber seit 48 Jahren in Deutschland auch einen sozialversicherungsfreien Job. Das ist einmal in der Kurzfristigkeit und in der Geringfügigkeit.
Genau.
Und wie heute die Gesetze gemacht wurden, und da bin ich ja, ist es so, dass das alles in einen Pott geschmissen wird. Und es ist heute so, dass die alle Gesetze nur auf einem Brutto Mindestlohn ausgelegt wird. Und was ist das Ergebnis? Dass unsere Erntehelfer, weil wir ja netto, weil es gibt keinen Nettolohn, sondern wir müssen unseren Erntehelfer 12,80 geben, dann haben die 12,80 netto in der Tasche. Der unser andere, der jetzt 12, der hat 59. Das ist ungerecht.
Ja.
Ne? Das geht gar nicht. Und die Lösung ist ganz klar, ich muss das jetzt vereinfachen, ich fordere jedenfalls, dass wir nun endlich die Gesetze ändern, dass wir zwei Mindestlöhne haben. Mhm. Dass wir einen für den Nettobereich haben und einen für den Brutto.
Okay.
Und das ist...
Der Nettobereich wäre für all die, die in Deutschland nicht versteuern.
Ja.
Genau.
Aber das ist eine Gruppe, wenn wir das haben wir ganz weise vor 48 nach meiner Meinung, wenn wir das abschaffen, das ist für die ganzen Gruppe, ob das Rentner sind, ob das die Schüler sind, die interessiert gar nicht, ob sie, oder auch unsere Ausländischen, ne? Da wird jetzt immer gesagt, die müssen sich krankenversichern, die sind krankenversichert, oder machen eine Reise krankenversichert, oder wir, in unserem Fall bezahlen wir die, einen Rentenanspruch haben die gar kein Interesse, sie müssen 30 Jahre kurzfristig arbeiten, bis sie überhaupt eine nennenswerte Rente, das ist alles zugeschnitten für die Betriebe und auch für die Leute. Und wenn wir da mal politisch mal sachbezogen, das war ja meine Sache, und da sage ich auch hier mal ganz offen, ich glaube, dass diese 12 Euro, entweder waren da keine Fachleute, ich habe immer da gesagt, 2016, wir müssen zwei Mindestlöhne haben. Mhm. Und man hat mir das eigentlich auch zugestimmt, aber die Politik hat es nicht gemacht.
Haben Sie denn jetzt Hoffnung, dass unter dem neuen Bundeskanzler sich was ändert?
Die Hoffnung stirbt nie. wenn ich auch jetzt in seiner ersten Regierungserklärung hat er die Landwirtschaft in dem Sinne, wie ich es sehe, dass wir wieder und vertrauen, dass wir wissen, was wir machen und dass da was passieren kann. Aber da sind so viel in dieser Koalition. Ich habe da arge Bedenken, aber gerade deswegen muss ich das hier so breit ausführen und es ist, ich möchte nur sagen, handwerklich verkehrt. Und wenn man den deutschen Obstbau, dann muss man da was machen. Wir müssen zwei verschiedene Mindestlöhne haben.
So. Ist angekommen, guter Punkt. Hohenwieschendorf, 1991. Ja. Sie haben es immer im Blick gehabt und dann denkt man sich, deutsche Einheit. Und dann, was war dann? Dann haben Sie sofort, sind Sie sofort rüber, haben geguckt, wie ist es? Und haben gesagt, das wollen wir wieder haben.
Ja, also es ist genauso, eigentlich ganz viele Emotionen. Also die deutsche Wiedervereinigung war auch der Höhepunkt meines Lebens und ich bin auch noch froh, dass mein Vater ist leider 94 verstorben, aber der hat das auch noch mitbekommen. Mhm. Wir haben, unsere Familie, nie geglaubt, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Wir haben auch 89 dann noch zwar gehofft, aber nicht geglaubt, weil das so sein soll. Aber dass das wieder die Chance, da war ich immer so und wollte ich das unbedingt. Und auch gute Freunde haben gesagt, willst du da dein Geld verballern, das Letzte, was du hast? Ich sage, und wenn ich pleite gehe, da will ich zurück. Das war also ganz klar. Und ich war auch einer der Ersten, der mit der Treuhand die ersten Verträge gemacht hat in Mecklenburg. Und bin also 91, habe ich schon die ersten Verträge gemacht und haben wir gestartet.
Aber war das damals nicht für Sie schlimm bis komisch zu sagen, ich kaufe was zurück, was uns eigentlich gehörte? Ja.
Also diese Unmoral, auch das Thema bin ich durch die, ich habe auch darüber ein Buch geschrieben.
Ich weiß, aber, Glanzzeiten, genau, ja.
Und das ist für mich immer noch nicht verschieben, was da gemacht wurde. Und da ist genau das politische Kalkül. Das muss man sich mal vorstellen, die Enteignung von 45 bis 49 wurden nicht rückgängig gemacht. Genau. Und die von 49 wurden rückgängig gemacht. In der Praxis sieht es so aus, Hohenwieschendorf, kriegt der Eigentümer nicht zurück. Das nächste Dorf heißt Beckerwitz, da kriegen alle das wieder. Da kam wieder ein Guts drauf. Also die voll an der Front. Und ich gönne den bäuerlichen Kollegen, die das wieder gekriegt haben. Ich finde das toll, dass das so gekommen ist. Aber die verstehen das auch nicht. Also das ist auch eine politische Fehlleistung. Und aus einem Kalkül heraus. Man glaubt ja den Großgrundbesitz in Staatshand und Milliardeneinnahmen. Und das steckt ja dahinter. Und so einfach ist das eigentlich. Und die wenigen, die zurückgekehrt sind, so wie wir. Mhm. Da ist auf den Dörfern auch was passiert. Wenn du da bist, dann musst du was und willst du auch was machen. Und die anderen Dörfer, da sind die Gutshäuser und alles verfallen. Also ich bin aber froh, um das jetzt abzukürzen.
Ich wollte gerade sagen, Ihre Eltern haben es noch, zumindest die Verhandlung hat Ihr Vater noch miterlebt, Ihre Mutter, die ist glaube ich 100 geworden. Ne?
Die ist 100 geworden,
Die hat das sogar noch ganz miterlebt.
Die hat es ganz miterlebt und ich habe... mein Vater, das ist auch, wenn man darüber redet, kommt man immer so ein bisschen in, der sagt, Enno, ich möchte mitkommen, ich sage aber nichts.
Okay.
Und er ist bei den Entscheidungen tatsächlich mitgekommen,
okay.
Hat aber auch nichts gesagt. Und wenn die haben ihn angesprochen, er war auch eine Persönlichkeit, gesagt, ich könnte jetzt was machen, aber die Verhandlung führt mein Sohn, ich will nur als Zeitzeuge hier sitzen, dann vergesse ich mein Leben nicht. Ne?
Und dann kommt, dann ist dieses, haben Sie dieses Gut jetzt schon ja sehr, sehr lange. Und dann habe ich nachgelesen, dass Sie immer schon vorhatten, Landwirt zu werden, aber natürlich als kleines Kind nicht dachten oder kleiner Junge nicht dachten, ich mache was mit Erdbeeren, sondern, und da ging es los, Sie wollten Pferde züchten. Und Sie haben sich, stimmt das, nach der Konfirmation von dem Geld, was man da kriegt, haben Sie dann Reitstunden genommen? Was haben Sie damals gemacht?
Ja, genau. Also, ja, das ist ganz, wie gesagt, ich habe zwei Hobbys und das ist auch mein Beruf, das sind Pferde und Erdbeeren. Und die Erdbeeren waren immer, da habe ich natürlich Glück gehabt, dass sich Beruf und Hobby da sich treffen. Mein Vater hatte und mit Recht gesagt, Endo, Reiten gibt's nicht, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Du kriegst Knicks, das machen wir nicht. Und da habe ich mein Konfirmationsgeld, habe dann Reiterunterricht. Ich wollte aber reiten und habe es auch immer gemacht. Da war auch mit viel Spaß als Amateurreiter unterwegs. Auf jeden Fall hat mich immer die Pferde fasziniert, faszinieren mich heute. Und jetzt fasziniert mich halt die Zucht und Aufzucht und Ausbildung der Pferde. Und habe da eben jetzt auch in Hohenwischendorf mir auch da jetzt noch eine sehr von allen gute Anlage.
Boah, kann sein, die ist ja das erste Turnier, gab es, glaube ich, 2022, da kam mal Corona auch dazwischen, aber eine Anlage, wie kommt man auf die Idee dann in etwas ja schon im fortgeschrittenen Alter zu sagen, und jetzt baue ich mir da ja, das ist eine riesige Reitsportanlage, ne? Also da passen jetzt vom 21. bis 25. Mai ist da das dritte Turnier, da passen so 30.000, 40.000 Leute drauf. Und ich weiß nicht, da kommen, Hohenwischendorf hat, glaube ich, 120 Einwohner ungefähr. So viel Reiter kommen auch. Also, das ist jetzt keine kleine Veranstaltung. Das steht unter der Schirmherrschaft von Manuela Schwesig. Die sagt auch, das ist eines der größten Volksfeste, was wir in Mecklenburg-Vorpommern haben. Also, wie kommt man auf die Idee, nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen? Und das ja, Sie machen das ja richtig professionell. Das ist jetzt kein Hobby mehr, ne?
Ohne Frage, das ist für mich sehr wichtig. Das kann ich mir als Hobby auch nicht leisten.
Ja.
Es ist so, dass ich immer die ganze Zeit Pferde gezüchtet habe und auch da tätig war. Und also die Branche kann ich auch behaupten, so ein bisschen zu kennen.
Mhm.
Und ich war immer realistisch. Ich sage, es geht nicht, die Erdbeeren sind kapitalhungrig, du musst das im kleinen Rahmen behalten. Es geht nicht anders. Du musst an deinem Hauptjob, Sie haben es ja eingangs gesagt, 80% der Einnahmen sind Erdbeeren. Das ist so gewesen und es wird auch so bleiben. Und dann habe ich aber schon immer alles vorbereitet. Ich habe einen Zuchthof gehabt und dann kam irgendwann, habe dann die Pferde auch bei guten Ausbildern gehabt, aber ich habe gesagt, so geht's nicht, du musst jetzt auch einen Ausbildungsstall machen, sonst machst du hier Mist.
Mhm.
Und da habe ich, dann ging's los und habe ich gesagt, so machst du jetzt noch einen Ausbildungsstall und habe dann doch mich entschlossen, die Anlage so zu bauen, dass ich solche Turnierevents ausrichten kann. Das Kern bleibt aber Ausbildung der selbstgezogenen und aufgezogenen Spring- und Dressurpferde in einem Schwerpunkt, aber diese Springpferde.
Ja. Sie waren selber früher auch Springreiter, ne?
Ja. Aber kein Profi, sondern ich musste immer Erdbeer pflücken. Also doch, aber sehr gerne geritten. Und Und insofern kann man das sagen, warum ich das noch in meinem Alter gemacht habe. Aber ich will ja gar nicht tot bleiben. Vielleicht lebe ich noch ein bisschen länger und kann das auch noch genießen. Fakt ist, dass uns als Bauer macht man immer Fehler. Die Fehler sind aber klein. Wir haben das, glaube ich, hinbekommen, dass die Anlage diese beiden Funktionen hat. Ausbildungsstall, aber auch solche geradeten Events zu veranstalten.
Das ist ja kein kleines Event. Wenn ich richtig gelesen habe, haben Sie irgendwann mal gesagt, das hat so ein Volumen von 1 Million, wobei Sie viele Sponsoren dabei haben, aber auch sagen, gut, wenn man einen Sponsor abspringt oder einen Sponsor weniger zahlt, dann kommen die Erdbeeren. Dann kommt der Rest von den Erdbeeren.
Ja, aber das ist richtig, aber ich muss den Kopf hinhalten, aber ich bin ein vorsichtiger Mensch und habe immer gesagt, wir müssen eine Refinanzierung haben dieses Events und das ist uns auch gelungen. Ich kann auch hier nochmal bei den Sponsoren, die DKB Bank und alle, wir haben also Sponsoren, die gesagt haben, hier machen wir mit und wir müssen auch eine Gegenleistung bringen.
Mhm.
Wir müssen eine tolle Veranstaltung machen, dass die auch ihre Werbeinteressen dort umsetzen können. Und da haben wir eben das so, wie das anders nicht gemacht wird. Ich sage, ich will einen Spitzensport haben, im Springsport. Mhm. Aber ich möchte angegliedert, ich nenne das jetzt mal Hochfest-Event, eine tolle Veranstaltung, wo Schwerpunkt Familien ansprechen. Also, dass wir eine tolle Angebot haben mit Hau den Lukas und mit Mitmachzirkus.
Und alles habe ich gesehen, so total. Also, teilweise ist es kostenlos. Ja. Das Ticket kostet aber in der Spitze 10 Euro?
12 Euro.
12 Euro.
Ja, also, das ist auch.
Christian, in Hamburg gerade mal einen Smoothie für oder so, genau.
Also, das ist natürlich viel zu wenig.
Ja.
Also, wenn man jetzt real denkt, aber wir wollen ja unsere Region, dass die kommt und wir wissen doch alle, wenn da die Familie kommt und entscheidend ist, dass wir die unsere Mitveranstalter, können wir sie keine Sponsoren, ich nenne sie lieber Mitveranstalter, dass die mitmachen und also da sind auch wieder neue dazugekommen und alle sind begeistert und sie müssen einfach ein guter Gastgeber sein.
Ja.
Also ich sag mal locker vom Hocker, sage ich immer, wenn ihr kommt, gibt es 5 Tage Erdbeer und Spargel satt. Das macht ja auch kein anderer. Und insofern, also wir waren völlig überrascht, wie das erste Turnier die Spitzenspringreiter sich bei uns an und die waren alle so begeistert von unserer Anlage, wie wir das gestaltet haben, kurze Wege. Also die Atmosphäre und sie ist jetzt eben eigentlich gesteigert. Wir sind stolz, dass wir die ganze Olympiamannschaft hier am Start haben. Und wir haben also Spitzenreiter aus 20 Nationen am Start und eigentlich die ganze deutsche Springreiter, alle natürlich nicht, das gibt es nie, aber die meisten Spitzenreiter sind bei uns am Start. Das ganze Olympiakader ist bei uns. Also wir haben einen guten Ruf. Und wir wollen auch weiter ein guter Gastgeber sein.
Und ich habe so ein bisschen mich in der Reiterszene so umgehört. Und dann, die kommen, weil sie sagen, wir kommen dahin, weil wir das Gefühl haben, von der ersten Minute an werden wir unglaublich umsorgt, umhegt und gepflegt. Das geht los, wenn wir da ankommen und so.
Ja, ja.
Es ist keine Frage des großen Geldes.
Nein, die kommen tatsächlich, die waren auch völlig überrascht. Das hat noch keiner, wie die kam. Richard Vogel ist ja auch einer der Siebter der Weltrang. Und er sagt, oh Gott, das muss ich jetzt wieder 4 Stunden warten, bis ich meine Pferde. In 5 Minuten hatten wir alles ihn bedient, standen seine Pferde in der Box. Die dachten alle, was ist das denn hier? Und so ist also unser Grundprinzip. Wir wollen tolle Gastgeber sein für die Reiter, aber auch für unsere Besucher und auch für unsere Mitveranstalter. Und wenn uns das weiter gelingt, dann werden wir hoffentlich diese Veranstaltung auch halten können.
Das ist zu hoffen. Und was auch toll ist, sie tun auch was Gutes. Dieses Jahr freue ich mich sehr, dass eine Organisation dabei berücksichtigt wird, die wie das Hamburger Abendblatt zur Funke Mediengruppe gehört, nämlich Yes We Cancer. Die größte digitale Selbsthilfegruppe im Kampf gegen Krebs. Und Manuela Schwesig hat das schon in ihrem Vorwort so ein bisschen darauf hingewiesen. Und sie, ist es richtig, sie machen immer eine Pferdeauktion, Glanz, wie heißt es, Glanz und Gloria?
Am Freitagabend haben wir ich habe also eine Veranstaltung auch in Dillingsdorf gemacht und da ist mal die Glanz und Gloria Auktion aus der Taufe gehoben worden, die habe ich jetzt aber dahin transferiert und ja, also Frau Becker ist ja auch im Reitsport.
Julia Becker, muss man sagen, ist die Aufsichtsratsvorsitzende von Funke Mediengruppe, genau.
Sie ist, genau. Aber auch, das ist wahrscheinlich eher unbekannt, auch die Frau und des Bundestrainers. Also auf jeden Fall ist sie sehr pferdeaffin,
ja.
Und ganz tolle Dame. Und wir haben uns kennengelernt und da hat sie auch diese, selbst wir kennen sie, haben sie ja eben schon beschrieben. Mhm. Und da war ich total auch positiv, dass es so eine Plattform gibt, wo Patienten für Patienten sind. Das ist also eine ganz tolle Sache und war natürlich gleich spontan Bescheid, dass wir was machen. Und deswegen haben wir ein tolles Sport. Pony machen wir in diesem Sinne, weil die Leute sowas also gerne und werden das vor der Auktion ganz groß bringen und sagen, und jetzt öffnet mal eure Tasche für diese tolle Plattform und werden auch weiterhin versuchen, unsere Mitveranstalter oder die dort jetzt unsere Gäste sind, für diese Sache zu begeistern.
Ich glaube, Sie unterstützen Yes We Cancer auch darüber hinaus, ne?
Ja.
Richtig? Genau.
Ja. Genau. Also ich finde das eine tolle Sache und wir müssen auch denn sowas machen. Wir machen immer jedes Jahr irgendwas für einen guten Zweck, weil das, glaube ich, richtig ist. Aber dieses finde ich ganz toll. Und mal sehen, ich kann keine...
Was kriegt man denn für so ein Pony? Was ist denn so...
Also das ist ja nicht der...
Wir wollen den Preis natürlich jetzt hochtreiben.
Ja, also wir haben schon mal einen Sattel für einen guten Zweck, der kostet 2, der hat dann 14.000 gekostet.
Okay.
Das ist ja so, wie die Leute in Stimmung sind, wo welche sagen, Mensch, diese Plattform wollen wir unterstützen. Das hat das Pony den Wert nicht, sondern das kann in alle Richtungen gehen. Das kann auch... Kann Ich will das hier überhaupt nicht sagen, auch bei 10 landen, aber das glaube ich, das weiß ich nicht.
Wir drücken die Daumen, dass es viel wird. Und wichtig ist ja auch immer, dass dann aufmerksam gemacht wird. Und das gelingt da ja bei so vielen Besuchern auf jeden Fall. Ich muss natürlich Sie fragen, weil in den vergangenen Monaten war sowohl Isabel Wirth als Jessica von Bredow-Werndl hier in diesem Podcast. Und ich weiß, Ihr Herz schlägt auch durchaus fürs Dressurreiten.
Ja.
Ist da auch was geplant bei Ihnen?
Also wir machen ja außer diesem großen Turnier für die Regional kleinere Turniere, weil wir eine tolle Hallenanlage haben und haben auch schon 2 kleinere Dressurturniere gemacht. Da müssen noch werden Gespräche geführt, ob wir auch ein nationales Turnier. Ich bin dafür offen, aber das wird man sehen. Wir sind dafür offen und ich könnte mir das auch vorstellen, aber wir brauchen einfach Mitveranstalter, da müssen auch jemand kommen und sagen, wir finden das toll hier und wir machen das zusammen. Ja. So wird es nur funktionieren. Und Isabel Wirth ist ja auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Wir haben ja Madeleine Winter, wir haben so eine Ehrung. Das habe ich auch noch. Ich finde es ganz wichtig, dass wir eine verdiente Persönlichkeit unserer Sport und der Zucht einmal ehren. Und die kriegt die goldene Erdbeere. Die wird also geehrt mit dem großen Zapfenstreich am Freitagabend, diese Persönlichkeit. Und da haben wir auch Madeleine Winter völlig toll geehrt, diese tolle Dame. Und da hat Isabel Wirth, war da Laudator und die hat das so toll gemacht. Und in jede Richtung mit sehr vielen Hintergründen.
Absolut.
Also es war schon toll und von diesen Persönlichkeiten lebt unser Sport auch. Ob das jetzt Madeleine Winter ist oder Isabel Wirth, sind natürlich Dinge, die wir haben müssen.
Reiten Sie selber noch?
Nein, ich habe das aufgegeben vor 20 Jahren, weil, also wie ich schon gesagt habe, Mensch, du schaffst das, es ist ein Zeitfaktor. Und als Reiter werde ich immer ein bisschen Sport gemacht haben. Also nur im Wald, sag ich mal, offen reiten, war mir denn auch nicht so hip. Aber ich musste mich auch so um die Betriebe kümmern. Und so halben Kram wollte ich und will ich nicht. Hat mir auch, ob das richtig war, so frage ich mich manchmal. Aber ich bin jetzt so fasziniert von der Pferdezucht. Mhm. Ich habe jetzt heute Nacht wieder einen Fohlen bekommen.
Oh, okay. Wie viele Pferde haben Sie insgesamt?
Naja, wir haben so mit Fohlenstuten und so 70 Pferde.
Boah.
Naja, man muss die Stuten, die Pferde werden ja bis 3-jährig erst in die Arbeit genommen und durch die ganzen Jahrgänge summt sich das natürlich.
Wow. Ich habe also vor 20 Jahren mit dem Pferdesport aufgehört, habe mich natürlich ein bisschen bei Leuten, die Sie besser kennen als ich, umgehört und sagen, arbeiten, aufhören, das wirst du bei Enno Glanz nicht erleben. Er wird arbeiten, solange es geht. Ist das so?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich will jetzt das nicht so hochtraben, aber irgendwie ist es ein Lebenswerk und da hängt man dran. Wir sind ja ein klassischer Familienunternehmen, die also eigentlich in Generationen denken und
die nächste Generation ist ja auch schon im Unternehmen.
Die ist, also ich habe sehr, sehr tolle Mitarbeiter, um das auch nochmal klar zu sagen, die auch schon lange mit mir in der Führung zusammenarbeiten. Aber also wir haben, meine Frau hat auch dem Unternehmen unheimlich toll mitgemacht in der Aufbruchstimmung. Also hat alle Posten gemacht, die ist schlauer wie ich, die hat sich schon ein bisschen zurückgezogen. Aber wir haben leider keine Kinder und deswegen möchte ich auch da nicht zu weit. Verstehen Sie das bitte?
Also ich hatte jetzt gedacht, es gibt auch keine Brüder, Schwestern, also die andere Kinder haben, die das übernehmen können. Es gibt, das heißt, die Familientradition wird eines Tages enden müssen, weil es niemanden gibt aus dem erweiterten Familienkreis. Ich wusste, dass Sie keine Kinder haben, aber ich dachte, es ist sozusagen, es gibt doch im erweiterten Familienkreis jemanden, der einsteigen könnte.
Es ist so, also ich habe einen Neffen, der mit in der Führungsebene mit ist und da ist auch, es ist so, Sie haben ja gefragt, ob ich mir vorstellen kann, aufzuhören. Und das ist so, dass ich durchaus mir das vorstellen, nicht auch, also ganz die Fäden aus der Hand geben, das ist schwierig, aber ich möchte und werde mich auch zurückziehen, weil ich gute Mitarbeiter habe. Aber die Zeiten sind so schlimm und jetzt, was ich hier geschildert habe, da macht der Kapitän nicht vom Bord gehen.
Das verstehe
ich,
genau.
Und ich habe in der ganzen Situation, das wird auch am Ende des Tages, es muss einer sein in so einem doch kleineren Unternehmen, der das letzte Wort spricht und das ist ja seit 50 Jahren so gewesen. Und wenn ich jetzt, ich bin trotzdem Teamplayer eigentlich, aber ich habe nicht den Mumm, jetzt von Bord zu gehen.
Aber das heißt, wenn Sie von Bord gingen, Sie können ja sozusagen das Unternehmen behalten, oder werden Sie es eines Tages verkaufen?
Also mein Ziel ist das überhaupt nicht. Ich möchte eine Regelung finden, dass der Erdbeerhofglanz weiter besteht, auch bei den Betrieben.
Okay.
Da bin ich auch bei. Aber wenn die, ich sage nochmal, ich finde es ganz schlimm. Und ich habe ja gesagt, dass ich da auch, also ich bin, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich mit den historischen Dingen meiner Familie noch mehr beschäftigen. Und ich finde es eigentlich ganz dramatisch, in den Buchlandsreihen habe ich nur die letzten drei Generationen beschrieben. Und alle waren ganz tüchtige Landwirte und alle sind arm wie die Bettelmäuse gestorben. Durch Enteignung oder durch Wirtschaftskrise. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich finde es jetzt, und deswegen sage ich es nochmal, wenn ein Unternehmer, der kann seinen Job gut machen, ein guter Mann, auch mit Herz wird alles machen, aber es am Ende, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die gesellschaftspolitischen Dinge nicht diese Branche tot machen, dann ist man am Ende. Also wir sind, können wir machen, was wir wollen als Unternehmer, am Ende des Tages doch nur zumindest abhängig von den Rahmenbedingungen. Und die sind in unserer Branche, ich muss das hier noch einmal wiederholen, gehen in die total falsche Richtung. Und wenn da nicht was passiert, wird ein Sterben der Anbauflächen, aber auch der Betrieb sterben, muss ja nicht sein, aber aufhören dieser Kulturen. Und das kann es nicht sein. Und da mein Betrieb 80% Erdbeeren ist, wird es den natürlich den Haar treffen. Ich will es nicht. Ich werde kämpfen, bis solange es geht. Aber ich muss auch Realist sein, wenn man uns nicht, wenn die Gesellschaft das nicht mehr will oder kann oder nicht politisch nicht durch, dann muss ich die Folgen ziehen. Ja.
Und das wollen wir nicht hoffen. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in 5 oder 10 Jahren nochmal hier wieder treffen und dann feststellen, es ist alles viel besser geworden. Man hat ja den Eindruck, dass sozusagen die Politik immer, zumindest nach außen klingt es immer so, dass Landwirtschaft so wichtig ist, dass die Politik das auch begriffen hat. Wir haben heute auch viel darüber gesprochen, wie es dann tatsächlich ist, wenn man da mal reinguckt. Das war eine große Ehre, lieber Herr Glanz, dass Sie hier sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Reitturnier und natürlich viel Erfolg. Erdbeersaison geht bis Mitte August?
Ja, bis Mitte August. Bei uns.
Und kann man sagen, die schmecken ja auch noch Mitte August,
ja,
die Erdbeeren?
Ja, jetzt will ich noch ein bisschen trommeln. Wir haben eine ganz neue Sorte, die am Ende, also wir haben dann eine Malvina, die unheimlich toll, und jetzt haben wir auch noch eine Marika, das ist eine Schwester, die schmeckt so toll, dass wir also um die Zeit nochmal ein Geschmackserlebnis anbieten können. Also, und das ist ja, wenn man so auch vielleicht nochmal, es ist einfach wunderschön, kann ich Ihnen sagen, wenn ich über ein Feld gehe, wo 10 Hektar Erdbeeren und die blühen und das alles gesund und da das befriedigt, also mich, es ist einfach, wie man ist.
Und ich glaube, es gibt keinen, der Erdbeeren nicht mag. Lieber Herr Glanz, vielen Dank.
Gerne.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.